Der LASK und Sturm können noch Meister werden, die Austria und Rapid können den Europacup noch verpassen. Ried, die WSG, der WRC, Altach und der GRK können es noch in den Europacup schaffen. Der GRK und Blau-Weiß können noch absteigen. Und unser User Michi Rus fragt, war's das? Jetzt ganz ehrlich, Alter, überhaupt nichts war's. Es geht jetzt richtig los. Herzlich willkommen zur Ansa-Konferenz Episode 79.
Sehr tolles Intro.
Mit dem Intro, mit dem Intro war's das jetzt.
Ja. Das war's.
Besser wird's immer. Also war es definitiv gar nicht, weil wie du richtig aufgezählt hast, da ist halt wirklich auch eigentlich fast noch alles möglich in der letzten Runde.
Es haben einfach zwei Teams von 12 Gewissheit. Das ist Hartberg und Red Bull Salzburg.
Ja, glaubst du, geht es denen gut damit, dass sie Gewissheit haben?
Ja. Beiden nicht, nein.
Nein.
Ich meine, im Grunde genommen, es haben wir jetzt auch noch ein paar mehr Gewissheit in der Quali-Gruppe eben, dass sie nicht mehr absteigen können, aber da werden wir nachher sicher eh noch dazu kommen.
Ja, dass sie nicht mehr absteigen können, aber es könnte ja trotzdem noch was anderes passieren. Also ich glaube, für Hartberg ist klar, dass...
Ja, das passiert, der Platz 6 ist einzementiert für Hartberg, keine Frage.
Ja, genau,
Frage,
aber da kann ja gar nichts passieren.
Ich meine, bei Salzburg kann ja auch noch was passieren im Endeffekt. Ich meine, die können jetzt da anstelle von Europa League-Quali auch noch immer unterstützen.
Aber sie spielen auch noch 5.
Ja, immerhin, also es könnte auch noch ihnen das Playoff blühen zum Beispiel.
Salzburg geht sich Playoff auch noch raus?
Ich glaube schon, wenn Rapid gewinnt und wenn die Austria auch gewinnt, dann rutschen sie auf jeden Fall runter.
Möglich? Tatsächlich. Also, nur Hartberg hat gewiss.
Nur Hartberg hat
gewiss. Sehr gut, wir nehmen alles noch einmal neu auf.
Es ist wirklich schwierig, dieses Jahr da irgendwie den Durchblick zu behalten.
Das ist echt Orge. Folgt sich jetzt halber unserem Instagram-Kanal Ansa-Konferenz, um zu sehen, dass wir grundsätzlich nie einen Durchblick haben. Folgt uns auf YouTube. Wir sind so knapp von unserem Saisonziel entfernt. 20.000 Follower, wir brauchen noch 97. Ich glaube, das kriegen wir jetzt eigentlich zusammen. Weil wenn nicht, müssen auch wir noch in irgendein Playoff.
Ja, das wäre bitter.
Und letztes noch, kommt es am 28. Mai in die Urania. Da gibt es eine Ansa-Konferenz speziell zur WM mit Andi Oges, mit Hannes Gestoffritsch, mit Patrick Stettner und ich bin auch dabei.
Ich nicht.
Wo bist du?
Ich bin auf Urlaub.
Ah, das ist schön.
Saisonende.
Ja, nett, okay. Kann man auch mal bringen. Ja, aber war richtig geile Bundesliga-Runde generell. Also ich finde es auch sehr, sehr schön, bevor wir jetzt auf die Partien selber eingehen, dass überall am Sonntag ausverkauft war. Erstmals in dieser Bundesliga-Saison, dass in der Meistergruppe die Hütten also überall voll waren.
In der Meistergruppe?
Ja.
Ja. Ich hab schon kurz schauen wollen, was in den
Zukunft
los
war. Nein.
Gut, starten wir mit der wahrscheinlich wichtigsten Partie des Wochenendes. LASK gegen Red Bull Salzburg. Der LASK gewinnt mit 2:1 vor 19.000 Zuschauern. Für mein Gefühl, der LASK am Anfang schon ein bisschen nervös gewesen, haben dann aber ganz gut die Kurve gekriegt.
Ja, finde ich, war ein bisschen ähnlich wie beim Spiel gegen Rapid letzte Woche. Da hat man einen angemerkt, also einerseits war Rapid sehr gut letzte Woche, aber auch jetzt, finde ich, hat man gemerkt, dass sie vielleicht etwas nervös sind, weil sie es eben machen könnten und natürlich, sie hätten ja jetzt am Wochenende schon die Chance gehabt, alles zu fixieren und da einfach klar Stift zu machen. Waren dann ein bisschen zurückhaltend, finde ich, haben sich dann aber so Minute 25 oder so wieder sehr gut gefangen.
Die Beine bei den Linzern waren auf jeden Fall schwer. Ich finde aber auch, dass Red Bull Salzburg es sehr, sehr stark gemacht hat mit ihrem Pressing. Also da hatten sie richtig viel Erfolg und haben halt dann leider nur ihre Feldüberlegenheit erneut. Das ist ja nicht das erste Mal in dieser Saison nicht in Tore ummünzen können. Und der LASK wieder nach eher 20 schwachen, 25 eher schwächere Minuten, dann wieder rechtzeitig in die Spur gefunden und ganz ehrlich, dann braucht es halt einfach zwei Einwürfe, um die Salzburger aber sowas von zu überrumpeln und war dann unterm Strich auch dann eine verdiente LASK-Führung in dieser Pause.
Sind Tore nach Einwürfen das Ding der Saison 25-26?
Ja, scheinbar. Also der LASK macht das ja auch sehr gerne. Bin gespannt, wie sie es dann aber nächste Woche machen werden. Wenn Uso dann auch nicht dabei ist, musste verletzt raus. Weiß nicht, ob sich das für das Spiel gegen die Austria wieder ausgeht. Aber ja, also machen das schon sehr gut.
Vielleicht schaffen wir nächste Episode dann eine Grafik, um wie viel mehr Tore nach Einwürfen in der Admiral-Bundesliga passiert sind. Weil ich glaube, da geht diese Kurve schon ordentlich nach oben.
Das stimmt schon noch, gell?
Ja.
Jedenfalls der erste Tor bei Kopf, Samuel Dandyran, entwischt der Kjærgaard und hat an Orgenluft stand bei dem Kopfball.
Ja, also da schon Kjærgaard und Rexler eigentlich nur zu, wie er den reinmacht. Und der LASK hat das dann eigentlich innerhalb von 3 Minuten sehr, sehr fixiert, diesen Sieg. Also da hat man, finde ich, dann nicht mehr das Gefühl gehabt, dass sich da noch was ändern könnte. Waren ja 2:55 später dann das zweite. Und also wir haben es ja nur aus dem Stadion mitverfolgt, waren ja beim Derby zuschauen. Und ich glaube, jeder, der dann gesehen hat, nicht mal 3 Minuten später der LASK führt 2:0, hat sich gedacht, okay, das Ding ist durch.
Was Andres Andrade vor diesem Jürgensen-Tor macht, der Übersteiger und der Schlenzer, der dann da auf die Kreuzlatte quasi geht.
Ja.
Wie viele Innenverteidiger in Österreich können das sonst genauso?
Ja, ich will ihm da überhaupt nichts wegnehmen, er war noch leicht abgefälscht. Mich hätte sehr interessiert, was wäre mit diesem Ball passiert, wenn er nicht abgefälscht wäre. Wäre er dann noch ins Tor reingegangen eventuell, war aber trotzdem eine tolle Szene von Andrade und Jürgensen, ganz ehrlich, der steht halt auch immer dort, wo er stehen muss, obwohl er ja nicht einmal ein Stürmer ist, ja, aber der Haverer ist einfach immer dort, wenn es gefährlich wird, wenn es brennt und dann schießt er einfach rein. Ich glaube, es war ein 8. Saisontor jetzt da momentan. Ganz, ganz stark von ihm und der LASK, wie gesagt, dadurch, du hast schon richtig gemerkt, allein beim ganzen Stadion, was das für eine Lautstärke war. Ich habe es daheim in der Konferenz mir gestern zu Gemüte geführt und da ist schon sehr viel Last auch von den Schultern der ganzen LASK-Anhänger runtegefallen.
Jetzt sind sie seit 8 Pflichtspielen ungeschlagen, haben den Cup-Titel schon eingefahren, haben 4 Siege in Folge zuletzt gefeiert. Zieht der LASK das durch?
Ja, ich denke schon. Also auch ihre Bilanz gegen die Austria ist ja prinzipiell herzeigbar. Also haben wir gegen die Austria 2 Siege und 1 Remis eingefahren bis jetzt. Also sind in dieser Saison ungeschlagen gegen die Veilchen und könnten eben am Sonntag damit mit 3 Siegen und 1 Remis zum Beispiel den Meistertitel einfahren.
Mhm. Ja,
und ich denke, sie machen es.
Ich gehe auch stark davon aus. Also ich glaube nicht, dass der LASK sich das jetzt noch nehmen lässt. Ja. Im Grunde genommen, der LASK darf ja sogar auch verlieren. Ja. Sturm darf halt nur nicht zeitgleich gegen Rapid gewinnen. Aber im Grunde genommen spricht das sehr, sehr viel für den LASK. Natürlich wäre vielleicht die ganze Geschichte noch etwas schöner gewesen, hätten sie es jetzt daheim vor eigener Kulisse bejubeln können. Aber im Grunde genommen, für mich freut es, für uns, für ganz Fußball Österreich, dass es dieses Herzschlagfinale jetzt auch noch gibt.
Aber es ist schon, finde ich, immer ein bisschen bitter, wenn man auswärts den Meistertitel fixieren könnte aus Fansicht. Ich meine, die werden natürlich den Fanblock ausverkauft haben, davon bin ich mir ganz sicher. Trotzdem hast du halt im Vergleich zu 18.000, 17.000 LASK-Fans hast du halt dann nur 2.000 oder so dort. Ja, das
ich meine, der Auswärtsblock ist fix voll. Ich glaube halt eben die restliche Generali-Arena, da werden sicher auch einige LASK-Fans zu sehen sein. Also ich glaube schon, dass die da über den normalen Ticketverkauf sich da noch irgendwie reinmogeln können.
Darf man mal gespannt sein, mhm. Ja. Aber es werden wahrscheinlich sehr viele LASK-Fans versuchen, da zu Karten zu kommen.
Ja, ne? Selbstverständlich.
Reden wir noch über das zweite Team, das an diesem Spiel teilgenommen hat, den FC Red Bull Salzburg. Gehe ja mal gleich mit 2 User-Kommentaren rein. Kahn Atasoy schreibt, es ist das eingetreten, was hätte letztes Jahr passieren müssen. Erstmals verpasst Red Bull die ersten 2 der Bundesliga. Ab sofort ist schwarz-weißer Hype-Train angesagt.
Dass ich von dir mal das Wort Hype-Train, ist geil, ich meine, also nur vorgelesen.
Schwarz-weiß im Sinne von LASK oder schwarz-weiß im Sinne von Sturm?
Guter Punkt.
Ja. Marvin schreibt via Twitter, Red Bull ist die 3. Saison hintereinander titellos. Zum ersten Mal in der Red Bull-Ära schlechter als Platz 2. Es werden immer weniger Spieler zu Leipzig hochgezogen. Eine Saison voller Personalrouschaden und schlechtem Fußball. Wie konnte es so weit kommen?
Das ist, muss ich sagen, eine sehr schöne Zusammenfassung von dem, was bei Red Bull passiert ist, irgendwie in diesem Jahr bzw. die letzten Jahre.
Es zieht sich einfach wie ein roter Faden, seitdem Christoph Freund, glaube ich, nicht mehr da ist. Und dann hat man irgendwann auch nicht mehr dieses glückliche Händchen gehabt, einfach bei neuen Spielern, die dann auch nicht sofort eingeschlagen haben. Du hast in den entscheidenden Phasen vielleicht auch Leader verloren, eben ein Andi Ulmer, ein Maxi Wöber, wir haben das eh schon mal öfter durchgekaut, auch ein Moritz Kjærgaard, wo du immer jetzt wieder gedacht hast, so okay, der macht jetzt auch den nächsten Schritt, dann war er mal verletzt, Konaté, der Kreuzbandriss, also bei Salzburg ist einfach sehr viel zusammengekommen, falsche Besetzung vielleicht auch bei den Trainern und dann kommt aus diesem ganzen Potpourri halt eben dieses Ergebnis raus, dass du jetzt zum 3. Jahr in Serie keinen Titel holst.
Moritz Kjærgaard war meine Prediction zum Spieler der Saison übrigens.
Aua.
Mhm. Ja. Ich glaube, bei mir war es Dominik Fitz, ist auch nicht aufgegangen.
Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe. Also ich weiß wirklich nicht mehr.
Du hast es ja angesprochen, 3. Saison in Folge ohne Titel, 9 Saisonniederlagen, so schlecht waren sie zuletzt 2007-08 unter Giovanni Trapattoni. Die meisten Gegentore seit 2014-15 und da können ja noch welche dazukommen. Und fix keine Champions League Quali für den FC Red Bull Salzburg. Und jetzt werden wir wahrscheinlich dann, oder nicht wir, aber in Salzburg über Daniel Bächler diskutieren müssen.
Ja, definitiv. Also ich glaube, in Salzburg wird sich im Sommer sehr, sehr viel ändern müssen, damit die da irgendwie wieder in die Spur kommen. Daniel Bächler hat halt einfach gar keine gute Bilanz. Also ich denke nicht, dass sie mit dem über Sommer hinweg weitermachen. Vielleicht schon, aber jetzt nicht in der Cheftrainerposition.
Ich weiß nicht, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich meine, seine Bundesliga-Bilanz ist wirklich nicht rosig. 1,25 Punkte hat er geholt aus seinen 12 Spielen, nur 4 Siege. Das ist als Red Bull Salzburg-Trainer eigentlich ganz schwer vertretbar. Auch wenn er da, muss man auch ehrlich sein, eigentlich mehr zum Handkuss kommt. Ich meine, er nimmt zwar die ganze Schuld auf sich, was eh lobenswert ist, muss er auch als Trainer machen, aber im Grunde genommen, der Alleinschuldige ist er nicht. Also da müssen sich bei Salzburg wirklich alle vom Staff bis zu den Spielern komplett hinterfragen. Aber Daniel Bächler wird, davon gehe ich auch aus, zum Handkuss kommen und ich rechne schon auch damit, dass im Sommer ein neuer Trainer dann kommen wird.
Ich finde es für Bächler generell einfach, also ich finde, der hat eine sehr, sehr schweren Situation auch übernommen, diese Salzburg-Mannschaft. Die waren, glaube ich, eigentlich Erster, als er sie übernommen hat.
Das wollte ich grad sagen. Ja,
genau, also was hätte er denn besser machen können? aber ja, also am Ende des Tages hat er halt das nicht halten können, was ihm vorgegeben wurde. Und damit wird es, denke ich, einfach nicht weitergehen.
Ich frage mich nur, wie Markus Mann jetzt vorgehen wird. Ich glaube nicht, dass von Liefering jetzt da wieder ein Trainer eigentlich hochgezogen wird oder auch von weiter darunter. Ich kann mir gut vorstellen, dass Markus Mann, der ja von Hannover gekommen ist und im deutschen Fußball auch gut beheimatet ist, dass er wirklich einen externen Trainer jetzt einmal wieder zu Red Bull Salzburg holt und damit dieser Nahrungskette, die es einfach im Red Bull-Kosmos gibt, jetzt da durchbricht.
Ja, davon würde ich auch ausgehen. Also ich sehe jetzt niemanden im Salzburg-internen Kosmos, der da jetzt Daniel Bächler ersetzen könnte oder sollte.
Ja. Wo man sagen muss, also Liefering in der zweiten Liga zumindest sehr, sehr gut abgeschnitten jetzt. Also auch da hat Bächler ja noch einiges dazu beigetragen, dass die so performen, wie sie es jetzt am Ende des Tages tun. Also es ist ja die formstärkste Mannschaft von der zweiten Liga. Und darf man dann auch nicht vergessen. Also in der Entwicklung von jungen Spielern, glaube ich, ist der schon sehr, sehr gut.
Und Nachfolger Dani Galm, glaube ich, schon irgendwo beim deutschen Zweitligisten im Gespräch, habe ich ja gehört.
Wahrscheinlich, ja.
Abschließende Frage, eigentlich gar nicht zu der Partie, aber gute Überleitung zur nächsten. Stefan Kirchsteiger, danke Stefan übrigens für die vielen Fragen, die du Woche für Woche stellst, fragt, wann kommt der Hannes mal ins Stadion vom TSV Hartberg?
Boah, ich frage nach der Sendung. Er ist gerade beschäftigt und heute nicht Teil der Episode.
Vielleicht noch in dem Jahrzehnt. Wer im Stadion des TSV Hartberg war am Sonntag, war der SK Sturm und hat 4-2 gewonnen. Und es war eigentlich eine sehr souveräne Vorstellung der Grazer, oder?
Ja, ich meine, ich muss sagen, ich habe schon damit gerechnet, dass Sturm das gewinnt, obwohl es der erste Sieg jetzt war nach 5 Unentschieden in Folge. Also so klar war es eigentlich gar nicht. Trotzdem muss ich sagen, war mir klar, dass die Grazer da noch mitmischen wollen im letzten Spiel und dafür haben sie einfach gewinnen müssen, nachdem der LASK ja auch gewonnen hat und haben das dann am Ende des Tages recht souverän gemacht. Ja, also ist dann dadurch noch alles offen auch einfach für sie.
Dem Spielverlauf sei Dank. Also dass in der zweiten Minute der Walsche da schon mal einnickt, das war ein ganz wichtiger Zeitpunkt für die Grazer, keine Frage.
Der SK Sturm nach 5 Unentschieden in Serie, weiterhin ungeschlagen. Die sind seit Valentinstag, a.k.a. der Geburtstag von Hans Krankl, sind die ungeschlagen. Wichtig halt jetzt eben einmal den Dreier einzufahren. Otakite spielt mit seinem 15. Saisontor, ein sehr sehenswerter Flugkopfball. Also ich meine, der kann halt einfach tatsächlich wirklich alles, oder?
Es ist wirklich Wahnsinn. Also ich wüsste nicht, was er nicht kann. Ist ja jetzt auch wieder zum Spieler der Saison gewählt worden. Absolut zu Recht. Also
zum dritten Mal jetzt in Folge war das. Ja.
Genau, zum dritten Mal in Folge. Und wie du richtig sagst, also Kopfball... Tore sind es wahrscheinlich nicht sein oder nicht das, was er am besten kann, aber auch das kann er extrem gut. Also
wie er selbst gesagt hat, waren ja auch viele Elfmeter-Tore bei ihm dabei, dass er jetzt deswegen auch so weit vorne steht, da ist er da doch auch so ehrlich. Machen muss es natürlich trotzdem. Es gab generell einige Ehrungen und auch Verabschiedungen. Also Manni Schmidt wurde ja vor der Partie verabschiedet, hat sogar eine lebenslange Ehrenmitgliedschaft bekommen von Brigitte Annerl. Schön. Und Tom Ritzi Hülsmann wurde ja auch als bester Torhüter der Saison ausgezeichnet. Also da gab es schon einiges zu feiern.
Da gab es übrigens von Stefan Kirchsteiger noch eine Frage. Oh ja. Was wir zur Ehrung von Tom Ritzi Hülsmann zum Tormann der Saison sagen, das werden wir jetzt einfach noch nicht kommentieren, weil es gibt von uns natürlich dann auch ein Team der Saison. Es wird am Ende der nächsten Runde, also nach der nächsten Runde, dann auch noch diverse die Notenvergabe für alle Vereine geben. Also die Saison ist noch lange nicht vorbei für uns.
Deswegen finde ich es irgendwie sehr funny, dass diese Ehrungen alle jetzt schon passiert sind. Also das haben wir bei der zweiten Liga gedacht, aber auch bei der Bundesliga. Also es ist ja eben noch nicht zu Ende, um auf die Frage ganz am Anfang einzugehen. Also da jetzt schon Spieler oder auch Trainer zu ehren, ist, finde ich, ein bisschen random früh. Aber ja.
Ja, ich glaube, das, mit Ziel, der Übergabe war, das halt. Ziel war halt, dass jeder in seinem Heimstadion irgendwie wahrscheinlich übergeben bekommt.
Verständlich, aber wie gesagt, da kann sich halt irgendwie auch noch sehr, sehr viel tun. Also.
Ja, ich tue mir da auch ein bisschen schwer, wenn das wirklich vor Ende der Liga, wo noch alles passieren kann. Also in der zweiten Liga haben sie sich ja auch geehrt, ja. Und da ist auch schon, obwohl das Meisterrennen noch vollkommen offen ist, ja klar, dass der Cem Sekerioğlu das eben gewonnen hat. Also da tue ich mir auch schwer. Ich würde auch lieber abwarten, bis einmal alles fertig gespielt ist. Und dann kann es in der neuen Saison das dann auch beim ersten Heimspiel da machen. Und selbst wenn der Spieler, der geehrt werden sollte, nicht mehr da ist, dann schickt es mit der Post oder dann lad sie noch einmal ein zum Heimspiel. Weißt du, ja, ich meine, ich finde das einfach fair und besser, wenn man erst, das sagen ja auch die Spieler und die Trainer immer, es ist erst zu Ende, wenn die Saison zu Ende ist, warum soll ich dann schon davor die ganzen Preise vergeben, finde ich ein bisschen schwach.
Aber sie haben es früher auch so gemacht, glaube ich, dass sie es dann nachgeholt haben. Also ich kann mich erinnern bei der Admira auch an eine Ehrung von Denia La zum Torschützenkönig der zweiten Liga. Als er halt bei der Admira quasi schon war, hat mal den ersten Runde dort gemacht.
Ja,
bei
Not. Das kannst du schwer ehren vor Ende der Bundesliga.
Ja.
Übrigens, um jetzt da wieder den Kreis zu Ota Kitteschwili zurückzuschließen, ja. Mit seinem 15. Saison da jetzt alleiniger Führender der Torschützenliste. Vor Kingston Mutant war mit 14 und Moses Usa und Elias Havel mit jeweils 13. Also es sind noch zwei Titel für Ota Kitteschwili drinnen.
Ja, und ganz ehrlich, der Kitteschwili, da ist er schon in der Pole-Position. Moses Usa wird kein Tor mehr dazu machen, nachdem er ja verletzt rausgegangen ist. Und beim LASK ist man ja nicht sehr zuversichtlich. Also da ist heute noch das MRT. Ja.
Andererseits muss ich ehrlich sagen, ich glaube schon, dass du beim letzten Spiel unbedingt spielen willst. Also ich glaub,
ja, aber ich weiß nicht, so wie die Küper eben geredet hat, klingt das schon nach einer schwerwiegenden Verletzung. Bin ich mir nicht sicher, ob da, ich glaube, war nicht von Kreuzmann noch die Rede.
Wirklich?
Also ich bin mir da nicht sicher, ob der da überhaupt noch eingreifen wird jetzt in der Saison, und Elias Havel glaube ich auch nicht, dass der von seinen 13 Toren noch weiter hochkommen wird. Hat er auch gestern gar nicht gespielt, ne?
Wer gespielt hat und sein Premierentor in der Bundesliga erzielt hat, Luca Weinhandl, ist damit der jüngste Sturmtorschütze in der Bundesliga-Historie mit 17 Jahren, 3 Monaten und 29 Tagen. Wir gratulieren sehr herzlich. Dahinter noch zwei prominente 17-Jährige mit, also nimmer 17-Jährige, mit Romano, damals 17-Jährige, mit Romano Schmidt und Moritz Wels.
Ja.
Apropos Tore und Sturm, Philipp M77 fragt via Instagram, wäre Sturm mit einem richtigen Stürmer schon lange Meister?
Boah, das ist eine schwierige Frage. Vielleicht könnte mir schon vorstellen, dass es denen dann leichter fallen würde. Wenn gleich Kitteschwili wahrscheinlich dann ein bisschen weniger Treffer hätte, dann hätten sie sich einfach aufgeteilt. Weiß ich nicht.
Ja, also klares Ja von mir. Ich denke schon, dass mit einem richtigen Stürmer, der auch netzt, mein richtiger Stürmer haben sie, aber sie netzen einfach nicht, wird das schon gehen. Ich meine, wenn dein bester Mittelstürmer mit Meschatta 4 Tore hat, du wirst, glaube ich, eher Schwermeister.
Also ich hätte nie geglaubt, dass Maurice Melon so überhaupt nicht funktioniert in Graz.
3 Tore nur, ja.
Ich auch nicht. Also war ja bei der Austria schon sehr, sehr stark und habe mir gedacht, okay, Graz, das könnte passen. Also ich habe den dort extrem gesehen und hat gar nicht funktioniert.
Ja, da haben sich, glaube ich, beide Parteien noch mehr erwartet.
Ich glaube übrigens, Sturm gewinnt gegen Rapid.
Davon gehe ich auch aus.
Ja, kann gut sein.
Also das liegt halt einfach daran, dass Sturm wirklich muss und angepeitscht von einem ausverkauften Stadion in Graz-Liebenau, werden die da vollkommen drauf drücken. Und so wie Rapid halt einfach auch neben der Spur oft einmal steht in der Saison, gehe ich stark davon aus, dass Sturm auch dieses Spiel gewinnen wird.
Ist die Lage für Sturm angenehmer als für den LASK? Weil in Wahrheit haben sie...
Sie haben nichts zu verlieren.
Nichts zu verlieren. Weil andererseits ist es trotzdem wahrscheinlich angenehmer, wenn du als Erster in die letzte Runde gehst, oder?
Ja, andererseits, ich glaube, der Gejagte sein will man ja selten irgendwie, weil du dann immer irgendwie diesen Druck mehr hast. Weil Sturm kann sich halt jetzt sagen, okay, wir haben nichts zu verlieren, wir können eigentlich nur gewinnen, wir spielen daheim und so weiter. Also ich glaube, dass es eigentlich für LASK ein bisschen, also im Kopf schon schwieriger ist.
Ja, ich glaube auch, du tust ja da in der letzten Runde dann einfacher und leichter, wenn du weißt, okay, ich muss eh meine Hausaufgaben machen, aber ich habe es eigentlich nicht in der Hinsicht dann auch selbst in der Hand. Also da liegt da schon der große Druck beim LASK, vor allem wenn jetzt Uso fehlt und immer noch Kepa Sissé ist ja auch gesperrt jetzt dann nach seiner fünften Gelben, die er noch unnötigerweise bekommen hat. Also ich glaube, da hat Sturm schon die besseren Karten mental gesehen.
Mhm. Mental schwierig war das 350. Wiener Derby für den SK Rapid. Die Hütteldorfer haben daheim gegen die Wiener Austria mit 0:2 verloren. Damit beendet die Austria die Saison ohne Derby-Niederlage und es ist in diesem Jahrzehnt schon die vierte Saison, die Austria ohne Derby-Niederlage beendet.
Ja, also es Ranzler hat das nach der Partie eh auch im Interview gesagt, der Rapid liegt ihnen einfach ziemlich gut und haben 3 Spiele gewonnen, einmal ein Unentschieden geholt und auch da wäre mehr drin gewesen. Also ja, taugt ihnen einfach gegen Rapid.
Ja, du brauchst halt in der Saison gegen Rapid, wenn du nicht ausgerechnet Red Bull Salzburg bist, brauchst halt, wie soll ich sagen, braucht auch nicht viel, um Rapid zu schlagen, weil sie schlagen sich eigentlich selbst ja, mit ihrer Unkreativität, die sie im Angriff einfach haben.
Es braucht in diesem Spiel ja nicht mal Ballbesitz. Also die Austria hat dieses Spiel mit 31% Ballbesitz gewonnen, was eigentlich unterirdisch wenig ist, wenn man ehrlich ist. Aber ja, hat nicht mehr gebraucht. Also du hast Salic mit seinem primären Treffer per Kopf, muss man auch noch dazu sagen, ist doch nur 1,77 groß. Also jetzt nicht der geborene Kopfball. Starke Spieler und das Eigentor und das war's.
Ich glaube auch, dass ihnen das frühe Tor halt sehr in die Karten gespielt hat, die Austria hat halt dann das gemacht, was sie in der Saison oft sehr gut machen, nämlich hinten kompakt stehen und dann halt ein paar Nadelstiche setzen. Viele Nadelstiche waren es in Wahrheit eh nicht, hat aber auch keine großen gebraucht, weil Rapid halt, denen ist halt nichts eingefallen gefühlt, obwohl Stefan Helm ja ihnen sehr viel Respekt gezollt hat nach dem Spiel, gesagt hat, das war sehr schwierig und sie spielen sehr variantenreich in der Offensive.
Gut.
Es war halt keine einzige richtige Variante gefühlt dabei.
Stefan Helm ist halt auch ein sehr diplomatischer und eher freundlicher Trainer, auch wenn es da gegen den Erzrivalen gibt. Also der haut da jetzt auch nicht hin, der zollt da eigentlich auch immer Respekt. Die Sache ist bei Rapid einfach wirklich die, sobald der Gegner ihnen einfach den Ball gibt und sich hinten zurückzieht, dann ist es in den meisten Fällen halt dann für Rapid kaum möglich, sich da irgendwie vorne durchzuarbeiten. Ich meine, es ist diese ganze Saison echt schon enorm lang und man hat teilweise das Gefühl, die kennen sich einfach überhaupt nicht oder wissen auch nicht, wo ist mein Mitspieler oder welchen Laufweg macht er jetzt bei Rapid. Basiert vieles auf dem Zufallsprodukt und deswegen geht dieser Austria-Sieg aber auch sowas von in Ordnung, weil ganz ehrlich, bis auf die einzige Torschuss aufs Tor vom Dahl in der dritten oder vierten Minute kam da ja auch nichts mehr. Ich glaube, es gab noch einen Antis-Kopfball, der ging kurz daneben, aber im Grunde genommen war das ein ganz souveräner Austria-Sieg.
Ich glaube, es war der erste und der letzte Schuss aufs Tor in der vierten Minute, also da kam halt wirklich gar nichts.
Dann auch noch, ja. Der von Antis ging ja eh daneben.
Deswegen. Genau, ja. Aber also aufs Tor, glaube ich, war es wirklich der einzige.
Ja. Gut möglich, ja. Ich darf noch kurz eine Analyse, die uns treuer Zuseher 1899 auf YouTube geschrieben hat, vorlesen. Wie will man um die Top-Plätze spielen, wenn man nicht 2 bis 3 Spieler hat, die um die 10 Tore in der Saison schießen? Stürmer schießen bei uns im Strafraum nicht, sondern suchen panisch eine weitere Anspielstation. Schüsse in den 16er herum habe ich seit gefühlt 3 Jahren nicht mehr gesehen. 3 Spiele, Entschuldigung. Wahrscheinlich auch 3 Jahre.
Gefühlt 3 Jahre.
Und wenn, sind sie was für den zweiten Rang. Hier muss mal gescheit gescoutet werden und zur Not leitet man wen aus, haben LASK und Austria ja vorgemacht. Das kann dann gut gehen. Einfach traurig.
Ja, das Einzige, was nicht traurig war, war der Fansupport einmal wieder auch von beiden Lagern. Hat mir auch so gut gefallen. Ich bin noch sehr, sehr dankbar, dass dieses Derby ohne Ausschreitungen jetzt einmal vonstatten gegangen ist oder wird zu sehr wahrgenommen. Also vom Fernseher, von der Konferenz aus war alles sehr gesittet.
Ja, also ich glaube im Großen und Ganzen war es ja in Ordnung. Also ist zumindest nichts passiert, glaube ich, was irgendwie das Spiel beeinflusst hätte, was mal das Allerwichtigste ist.
Wenigstens also eine meisterwürdige Leistung.
Das dürfte beim Austermarsch zum Stadion kurz was gegeben haben, als sich ein paar Hütteldorfer eingemischt haben. Da ist aber die Polizei relativ schnell dazwischen gegangen. Ja, es hat auf der Tribüne an der einen oder anderen Stelle geraschelt, aber da waren auch ein paar Videos offenbar gesehen, keine Austrianer beteiligt.
Nein,
waren eher interne Sachen.
Keine schönen Szenen noch.
Ich finde in Summe aber auf den Rängen von beiden Seiten, inklusive Choreos, Pipapo, wirklich sehr, sehr feines Derby, zeigt halt einmal wieder, dass ein Derby mit Auswärtsfans halt einfach 5-mal so viel wert ist, klar, als ein Derby ohne Auswärtsfans. Und wenn wir uns anschauen, was in Europa am Samstag so passiert ist.
Das stimmt.
Liebe Grüße gehen raus nach Prag. Mhm. Plus Orgeaktion von Tachida Split gegen Dinamo Zagreb.
Da hat es auch gebrannt, ja.
Ja, war das schon sehr sauber, was da beide Kurven abgeliefert haben.
Ja, stimmt. War mal ein Wiener Derby, was nicht für negative Schlagzeilen gesorgt hat, auf jeden Fall.
Ja, aber was bedeutet das jetzt irgendwie auch Ausgangslage vor der 32. Runde? Ich meine, Rapid rutscht jetzt auf Platz 5 ab. Mal wieder eigentlich am Schleuder sitzt, kannst, wenn du auf dem Rang 5 wieder beendest, wieder dieses Europacup-Playoff, das du dann spielen musst. Die Austria ist jetzt 2 Punkte da vorne mit 29 Zählern. Die Austria jetzt letzte Runde halt eben gegen LASK. Die wollen natürlich die auch noch ärgern und schielen ja sogar auch noch auf diesen dritten Rang. Den hätten sie ja dann auch noch sicher, das würde ja dann der Europa-League-Platz bedeuten. Also da spricht gerade schon auch einiges für die Austria.
Genau, und wir haben auch bei Rainer Ramftl und Stefan Helm nachgefragt, ob sie gerne die LASK-Party crashen würden am letzten Spieltag.
Ja, in meinem Herz schlagen jetzt 2 Vereine, aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich keine Lust, dass der LASK in unserem Stadion Meister wird. Auch wenn es mir sehr leid tun würde für den Verein, aber ich will das Spiel gewinnen und wir brennen. Und ja, wir wollen einen Sieg holen und nichts anderes gibt es im Fußball und die Saison positiv beenden.
Ganz ehrlich, wenn für uns die Leistung oder das Resultat passt, habe ich gar nichts dagegen. Aber weiß ich nicht, ob das möglich ist, dass sie Meister werden und wir auch. Also wenn wir gewinnen und sie Meister werden, dann würde ich sagen, das würde ich jetzt unterscheiden. Ja.
Gut, da schaut natürlich jeder dann auf sich selbst und Stefan Helm betont ja sehr gerne, dass das Ergebnis eines Spiels immer nur das B-Product der Leistung ist.
B-Product, ja.
Glaubt ihr, die Austria kann dem LASK noch einen Strich durch die Rechnung machen?
Boah, ich finde es schwer zu sagen. Hat mir eigentlich gut gefallen, was sie am Wochenende jetzt geboten haben und habe das Gefühl, dass die schon auch unbedingt wirklich diese 3 Punkte holen wollen gegen den LASK und da was mitmischen wollen. Ich glaube halt, dass der LASK einfach trotzdem zu stark ist jetzt in dieser Saison. Also ich glaube, die lassen sich das nicht nehmen, lassen da nichts anbrennen.
Alex Dragovic gesperrt auch noch zusätzlich.
Ja. Aber ich lehne mich mal so weit raus und sage, mehr als ein Remis wird für die Austria gegen den LASK nicht drin sein. Dafür ist der LASK einfach zu stabil, auch wenn sie eben die ersten Minuten immer ein bisschen gewankt haben, aber im Endeffekt, auch wenn dir jetzt der Uso fehlt oder der Sissé fehlt, ich sehe die schon ganz gefestigt.
Ja, denke auch. Soweit von der Meistergruppe. Wir gehen gleich weiter in den Kampf gegen den Abstieg bzw. um das Europacup-Playoff und machen eine kurze Pause. Bis gleich.
Klingt so abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen mal Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Was würdest du machen, wenn du und deine Freunde 50.000 Euro zur Verfügung hätten?
Malle.
Genau das hat sich der WRC gedacht.
Ja, der WRC, klar, die müssen jetzt feiern. Ich meine, die haben es ja wirklich geschafft, jetzt da mit dem dritten Sieg in Serie, dass sie diesen Klassenerhalt fixieren und das eine Runde vor Ende. Ich glaube, da haben eh schon viele damit gerechnet, dass sie auch bis zur letzten Runde, bis zum letzten Atemzug da unten in diesem Sumpf noch drin hängen. Aber der WRC hat sich kurzerhand spontan entschieden, nach Mallorca zu fliegen.
Ja, absolut zu Recht. Also ich finde, wenn du wirklich zig Wochen von außen die ganze Zeit hörst, ja, das wird nichts mehr und ihr seid voll am Boden, dann haben sie es sich wirklich auch verdient, jetzt mit dem, wie du sagst, dritten Sieg in Serie frühzeitig diesen Klassenerhalt dann noch zu fixieren. Da kann man auch mal ein paar Tage feiern gehen.
Genau, Clubpost Didi Riegler hat 50.000 Euro Prämie springen lassen und noch im Bus am Weg von Ried nach Wolfsburg haben sie 3 Tage Malle gebucht und das sind alle mit dabei von Trainer, Staff, Mannschaft, sind am Sonntag Nachmittag schon gelandet auf Malle, kommen am Dienstag wieder zurück und ich glaube, die haben es lustig dort.
Ja, denke auch, die werden da schon ordentlich Gas geben.
Sollten nachher mal die Instagram-Kanäle der Spieler und so abchecken, ob die irgendwelche Stories sind.
Oder ja, ich glaube, wenn sie schlau sind, dann,
ich finde,
alles dort, was da passiert.
Das Feinste nämlich so am Ende einer Saison sind dann immer die Kabinenpartys. Also ich liebe das dann, wenn man diese Szenen und Bilder nachgereicht bekommt, wenn es die Bierduschen gibt und wenn sich da die Trainer eigentlich immer darüber dann aufregen, dass sie nass werden.
Stimmt.
Waren tolle Szenen. Mich freut es für den WRC. Schnee ist ja dann doch auch schon, finde ich, wie sagt man dazu, einfach ein Verein, der jetzt mittlerweile für mich auch schon in die Bundesliga gehört und sich da etabliert hat. Und deswegen sehr, sehr schön für Sie und freut mich für die Wölfe.
Man muss auch Thomas Silberberger gratulieren. Also ganz ehrlich, ich hätte es nicht gesehen, dass die so die Kurve kriegen, wie du, ja, wie du gesagt hast, der eine Runde vor Saisonende da schon fix durch sein, war für mich vor 2-3 Wochen völlig unvorstellbar. Thomas Silberberger weiterhin unabsteigbar.
Ja, absolut. Also ich muss sagen, die ersten Spiele unter ihm haben jetzt irgendwie nicht wirklich noch diese Besserung gebracht. Da hat mir echt so ein bisschen gefehlt, was sich da geändert haben könnte oder geändert hat. Hat aber, also er hat dann bewiesen, dass er da doch scheinbar über die mentale Schiene oder wie auch immer irgendwas, irgendeine Schraube hat er gefunden, die er ein bisschen angezogen hat. Und hat dann persönlich gesehen auch ja das Bestmöglichste für sich selbst rausgeholt. Also war ja davor mit der Admira im Aufstiegskurs. Die haben es jetzt nicht geschafft. Er bleibt weiterhin in der Bundesliga. Also alles richtig gemacht.
Ich glaube, Silberberger war auch einfach jetzt dieser richtige Trainer, um der Mannschaft das auch klar zu machen, was es bedeutet, gegen den Abstieg zu spielen. Also ein Ismail Atalan hat das davor nicht gekannt, also zumindest in der österreichischen Bundesliga nicht. Ein Peter Backholt mit Klagenfurt, der eigentlich auch nur immer in der Meistergruppe gewesen und hat das Problem jetzt auch nicht gehabt. Didi Küber hat sich eh von selbst halt eben verabschiedet Richtung LASK. Für den Silberberger, ich glaube, der hat eh auch nach dem Spiel gemeint, das war die schwierigste Aufgabe bislang in seiner Trainerkarriere. Das mag schon was heißen, also diese Mannschaft dann nochmal zusammenzubringen, zusammen zu formen, dann nochmal irgendwas aufzubauen und dass da jetzt da, die das geschafft haben, also Chapeau, da ziehe ich auch meinen Hut vor Thomas Silberberger und seinem Team.
Und sie können es ja tatsächlich noch ins Europacup-Playoff und somit das internationale Geschäft schaffen.
Also das ist wirklich crazy, eigentlich von tot gesagt und schon fix zweite Liga quasi zu, vielleicht spielen wir noch international nächstes Jahr, ist Wahnsinn.
Jetzt stell dir mal vor, der WRC schafft das, spielt dieses Playoff gegen wurscht wen, gegen Salzburg, Rapid oder Austria, einer von den Wirzer, ja, und dann schaffen die das noch und spielen international.
Nochmal Malle.
Nochmal Malle, aber direkt, dann noch einmal 50.000.
Das wird teuer.
Ja. Aber ja, seitdem Didi Riegler eben seinen 60er gefeiert hat, seitdem hat es jetzt da nur Siege gegeben. Also 60 werden, alt werden, tut doch nicht so weh.
Was hat jetzt 60 mit alt werden zu tun?
Ja, halt älter werden.
Also,
ja.
Bist du noch weiter vor den Pferd?
Ja, warum beziehst du das jetzt auf mich?
Weil du dich so angegriffen hast.
Danke, dass du jetzt in die Schusslinie gehst und mich rausbringst.
Ich wollte einfach Didi Riegler verteidigen, okay. Aber nein. Alles cool.
Ich habe Anführungsstriche gemacht, da geht schon.
Tatsache ist auch, dass die Mannschaft des WRC im Sommer wahrscheinlich einen sehr großen Umbruch erleben wird. Quasi fix weg ist Alessandro Schöpf. Der wird zum LASK wechseln.
Ja, wahrscheinlich. Also ist ja mit, oder kennt Didi Küber ja natürlich ganz gut von dessen WRC-Zeit und es hat auch selbst im Interview gegenüber der Kronenzeitung gesagt, dass der Kontakt dann nie abgerissen ist und dass er sich beim LASK sehen würde und dass die Spielweise gut zu ihm passt. Also ich glaube, dass das ziemlich durch ist. Also hat keiner abgestritten.
Ja, scheint so. Ich glaube auch, dass da andere Spieler auch noch das Weite suchen, positiv jetzt gemeint, damit sie ihre Karriere einfach zusätzlichen Schwung noch geben. Ich glaube auch, ein Dejan Sukic wird, glaube ich, nicht mehr beim WRC bleiben. Also ich kann mir schon noch gut vorstellen, dass der weiterziehen wird. Oder ein Nick Polster, bin ich auch gespannt, was da passiert.
Dominik Baumgartner gibt es auch
die Gerüchte. Also da könnte schon sein, dass da kein Schlaf auf anderen bleibt.
Zum Beispiel.
Ja. Also. Viel zu tun auf jeden Fall, aber jetzt erst einmal feiern. Ich glaube, die kommen erst wieder am Dienstag retour, ne?
Genau. Ja. Dienstag kommen sie wieder. Ganz kurz noch.
Zumindest körperlich.
Ja, genau.
Ganz kurz noch zu SV Ried. Der SV Ried hat den Platz im Europacup-Playoff fix.
Ja.
Da passiert.
Das hatten sie aber, glaube ich, eh auch schon letzte Runde.
Ich glaube, letzte Runde war es noch nicht
was,
ganz
was war, fix. Ich meine, es war schon ganz fix, dass sie auf jeden Fall unter den Top 2 nicht verdrängt werden können, aber ja. Ich habe damit eh schon länger gerade gerechnet gehabt. Ich dachte, das war eh schon fix.
Okay.
Ja.
Vielleicht noch zu SV Ried. Michi Solbauer gestern noch sein 300. Bundesligaspiel absolviert. Also wenngleich jetzt nicht sein erfolgreichstes wahrscheinlich in der Partie mit der Niederlage, aber darf man mal positiv hervorheben. Also das ist schon wirklich viel, finde ich.
Was mich apropos Michi Solbauer, sein Innenverteidiger-Kollege Niki Havener, mich fasziniert jedes Mal, die Bundesliga-Statistik, der hat einfach in der Saison 100 Zweikämpfe mehr gewonnen als der nächstbeste Bundesligaspieler.
Wirklich?
Ja.
Okay. Der hat aber ein brutaler Wert.
380 Zweikämpfe gewonnen und der nächste ist bei irgendwie 200 Sieg.
Werden da die ganzen Luftzweikämpfe auch
mit einem
Rennen? Okay,
ja,
okay. Ja. Also, wenn es nur allein Bodenzweikämpfe wären, dann würde ich noch gerne die Statistik für Luft sehen, weil ganz ehrlich, der ist ja eigentlich Big Air Havener. Also, den siehst du ja eigentlich nur da oben jeden Zweikampf gewinnen. Mhm. Ja, stark. Schauen wir, ob sie den halten können.
Und jetzt wird es beinhart.
Ja.
Kampf um den Klassenerhalt. WSG Tirol gegen Blau-Weiß Linz. 1:1 und es hat in den letzten Wochen so ausgeschaut, als ob Blau-Weiß da jetzt echt die Kurve kriegt und da relativ gut viele Lebenszeichen abgibt. Aber boah, das 1:1 tut weh, wenn man sich die Tabelle anschaut.
Ja, also am Ende des Tages war das 1:1 noch sehr wichtig. Simon Seidel hatte dann noch zum Ausgleich getroffen und durch diesen Punkt rettet der Blau-Weiß ja dann noch in die letzte Runde, weil sonst wären sie ja schon fix weg gewesen. Ich finde, gerade im Vergleich zum WRC, die irgendwie so wirklich eingegangen sind, finde ich, hat Blau-Weiß da eben so ein bisschen so diese Kurve gekratzt gehabt oder hat man gedacht, haben da ein paar Spiele hintereinander dann gewonnen. Ja, aber waren auch wirklich schon viele Punkte hinten. Also das darf man nicht vergessen. Blau-Weiß hat, glaube ich, rundenübergreifend wirklich schon einige Punkte liegen lassen und haben da eh ein bisschen aufholen können, sonst wären sie da ja jetzt schon abgestiegen quasi. Aber es reicht halt noch nicht, zumindest.
Dieser Ausgleich von Blau-Weiß Linz, der war wirklich so enorm wichtig. Sonst hätte es dieses Entscheidungsspiel auch nicht mehr gegeben. Und ich bin, es klingt jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen blöd, aber ich bin auch sehr froh, dass die zwei sich das jetzt da selber ausmachen können und nicht mehr auf andere Fußballplätze schauen müssen. Weil ich glaube, der WRC kann seine Sache ruhig machen und kann ruhig feiern gehen und alles Mögliche, aber wenn die auf dieses Ergebnis auch noch angewiesen wären gegen Alltag, ja, dann hat es vielleicht dann doch auch ein kleines Geschmäckle. Deswegen bin ich ein bisschen erleichtert und froh, dass sie sich selber, dass es beide selber in der Hand und einfach
haben. Ja, aber muss man sagen, es ist eigentlich immer so am Ende.
Also natürlich.
Die letzten Jahre immer schon so, dass dann
natürlich
B-Mannschaften spielen, weil es nichts mehr geht und so weiter. Also, aber umso schöner, dass es hier nicht der Fall ist, stimmt.
Die Ausgangssituation ist relativ simpel. Blau-Weiß Linz muss gewinnen, um die Klasse zu halten. Gelingt ihnen das nicht, steigen sie ab und der GRK bleibt oben. Wer fix oben bleibt, ist die WSG Tirol, die diesmal 3.550 Zuschauer aufs Tivoli gebracht hat. Aber hallo.
Ja, stark.
Ja, weiß nicht, wie viele davon von Blau-Weiß Linz waren, aber trotzdem. Ja.
Von Blau-Weiß waren schon noch einige. Ich glaube, ich habe auch gelesen bei der WSG, was eine Ticketaktion, was auch richtiger Zeitpunkt ist, letztes Heimspiel, alle mobilisieren, alle ins Stadion reinbringen. Da tut es auch mal gut, dass die WSG über 3.000 da jetzt geknackt hat. Erstmals im Jahr 26 und ja, auch wirklich Chapeau an die WSG Tirol mit den wenigen Mitteln, die sie auch zur Verfügung haben, erneut die Klasse zu halten. Also da Philipp Semlitsch und auch Stefan Köck und das ganze Team leistet wirklich aus ganz wenig ganz viel.
WSG-Fans haben ja dann auch gleich diesen Traumtreffer von Baden-Frederiksen bestaunen dürfen zum 1:0. Also der war schon sehr sehenswert.
Ich glaube, das war auch der beste Schachzug, den die WSG liefern hat können.
Ihn zurückzuholen.
Den zu holen.
Der funktioniert also, halt gefühlt auch einfach
nur
dort. Ne?
Ja. Aber ich muss sagen, mir ist aufgefallen, dass er seinen Schnauzer abrasiert hat.
Ja, das ist schade.
Ja,
das ist
schade.
aber er ist Blau-Weiß Linz-Spezialist. Er hat vier seiner neuen Saisontore gegen Blau-Weiß erzielt.
Ja, kann sich sehen lassen. Obwohl er erst seit Oktober eigentlich bei der WSG Tirol ist, ist er an fast ist an 43% aller WSG-Tore beteiligt. Also das ist einmal, wie wichtig der ist. Und wer weiß, ob sich die WSG nicht sogar schon davor von diesem Abstiegskampf befreien hätte können, wenn ein Baden-Frederiksen ganz am Anfang der Saison schon dabei gewesen wäre, nicht erst mitten im Herbst.
So, abschließend wechseln wir die Sportart und wechseln zum Wasserball. Da haben sich der GRK und der SC Alltag mit 2:2 getrennt, was für ein Wasserballspiel ein relatives Low-Scoring-Game ist.
Also das war schon ziemlich hart, finde ich, dass da gespielt wurde. Also ich verstehe es irgendwo, weil die Frage ist, was machst du? Also wenn diese Partie nicht angepfiffen wird, wann oder in welcher Form willst du diese Partie nachholen, zeitlich? Also es ist ja fast nicht mehr möglich, es ist ja absichtlich, dass alle gleichzeitig spielen. Wie willst du das machen? Aber es war schon, also da ist so viel dem Zufall überlassen gewesen am Ende des Tages, dass es nicht mehr viel mit einem Fußballspiel zu tun hatte.
Also ich kann mir schon vorstellen, wenn eben nicht dieses Kriterium ist, dass alle zeitgleich spielen müssen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie es entweder zu einem späteren Zeitpunkt noch ausgetragen hätten oder vielleicht dann am Sonntag um, weiß ich nicht, 14:30 eventuell. Aber so wurde es durchgeführt. Ich war relativ spontan und sogar zu Gast. Das war mein erstes GAK-Match, weil ich davor bei den Darts Open war. Und als ich mit etwas Verspätung dann in dieses Stadion reingekommen bin und nur gesehen habe, wie da das Wasser überall kreuz und quer fliegt, weil die Spieler mit jedem Schritt, den sie machen oder mit jedem Tackling oder jedem Schuss, es war wirklich Wasserball. Also das war eine Wasserschlacht und es war kein Fußballspiel, das war alles nur Zufallsprodukte, die da entstanden sind. Wurde dann mit der zweiten Halbzeit erst besser.
Ich finde, das Einzige, was man halt sagen kann, ist, dass es ja für beide gleich Arsch war in dem Fall. Also es haben ja beide dieselben Bedingungen dann vorgefunden. Auch Tore entstanden durch oder aufgrund dieser Bodenverhältnisse. Aber ja, also war, finde ich, nicht schön anzusehen. Und zusätzlich, finde ich, hast du halt, wenn der Rasen so ausschaut, dann halt doch nochmal eine größere Verletzungsgefahr, die man, finde ich, nicht eingehen sollte.
Ja, finde auch schwierig, die Partie anzupfeifen, aber ja, gibt wahrscheinlich viele Punkte, die auch dafür gesprochen haben. Dafür gesprochen hat auch, dass wir vielleicht das Tor der Saison gesehen haben, Fragezeichen. Patrick Greil mit seinem 11. Saisontor und irgendein User, ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, hat um ein Rating auf der Skala 1 bis 100 für das Tor von Patrick Greil gebeten. Und ich fange mal an und ich gehe mit 94.
Stark. Ich gehe mit einer 92 und sage auch gleich, Patrick Greil, geiles Tor, aber Kalajdzic ist für mich noch immer gegen Hartberg das Tor der Saison. Ja, also lege ich mich schon fest.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Also Tor der Saison wird es für mich nicht, aber es war sehr, sehr schön. Also er hat ja im Cup schon sehr schön getroffen und es hat mir wieder gefallen. 93 geben.
93. Wie er sich denn erkämpft zuerst einmal und dann mit kurzem Aufschauen so reinschlänzt. War schon fein. Sein 11. Saisontor, wie es De Marco mit seinem ersten Saisontor dann auch das zweite Tor der Altacher erzielt. Aber der GAK lebt. Und der GAK macht mit Daniel Materna in der 88. Minute den Anschlusstreffer und dann Murat Şatin in der 98. Minute dieses 2:2. Und die GAK-Spieler glauben einfach, sie sind durch damit, ne?
Oh, ich sage, das war ganz brutale Szenen. Also ich habe ja nebenbei, dadurch, dass es ja auch noch in der zweiten Halbzeit später erst angepfiffen worden ist, weil es Kommunikationsprobleme gegeben hat beim Schiedsrichterteam. Mhm. Und dadurch, dass die anderen Partien schon früher fertig waren und ich das Handy ja auch bei mir hatte, habe ich ja schon gewusst, dieser Punkt reicht nicht. Und wie die gejubelt haben, da hast du auf einmal schon gemerkt, oh scheiße, die glauben gerade echt. Die haben den Klassenerhalt fixiert und sind durch.
Mich wundert das, dass die das nicht.
Ja, die haben
oder dass das nicht durchgekommen ist. Also normalerweise glaub, weiß man das immer so.
Wahrscheinlich den Halbzeitstand haben sie gewusst, dass die WSG 1:0 führt. Und dann, wenn du das Minute dieses 2 verschießt, dann hoffst du ja doch irgendwie, dass es vielleicht in Tirol auch so ausgegangen ist. Es hat keiner mitbekommen. Ich verstehe es irgendwie dann auch, dass man den Spielern während dem Spiel jetzt nicht irgendwie mitteilt, hey, da steht es jetzt da so und so. Verstehe ich schon noch, damit sie einfach ihr Spiel weitermachen können. Aber das hat mir dann schon ein bisschen das Herz zerrissen, als du den GAK-Spielern dann nach und nach angesehen hast. Wir sind noch nicht durch. Und es gibt dieses Entscheidungsspiel noch.
Ich habe mir gedacht, sie haben sich halt einfach gefreut, weil sie eben noch so dran gekommen sind auch an diese Partie.
Natürlich,
also weil waren ja eigentlich nicht vorhanden und haben halt dann doch noch diesen Punkt geholt, wenngleich dieser Punkt am Ende, das eigentlich egal ist. Ich habe mir ja gedacht, da ging es halt quasi so um die Leistung, dass sie sich gefreut haben, dass sie halt nicht tot sind, sondern schon noch irgendwie auch Fußball spielen können und Tore ziehen können und eben diesen Schwung mitnehmen wollen in die letzte Partie.
Unbestritten, also darüber war die Freude sicher eh auch da, aber das hat schon so nach großer Klassenerhaltsfreude auch ausgeschaut.
Wenn die Situation für den GAK ist halt echt brutal. Ne? Die können jetzt tatsächlich in der letzten Runde noch ins Europacup-Playoff schaffen oder halt in die zweite Liga runtergehen.
Ja.
Irre.
Es passt perfekt zu dieser verrückten Bundesliga-Saison. Ja, yeah. Wahnsinn.
Blau-Weiß Linz hat die letzten 4 Heimspiele allesamt gewonnen mit einer Tordifferenz von 14:2. Geht Blau-Weiß als leichter Favorit in dieses Finale.
ich denke, im Finale hat Blau-Weiß aufgrund dieses Heimspiels schon ein bisschen die Nase vorne. Ich glaube, in Linz auswärts zu spielen ist wirklich schwierig. Also du hast die Statistik genannt, die sind daheim schon stark. weiß nicht, wie der GRK das angehen will.
Die haben mehr als ein Drittel ihrer ganzen Saisontore in den letzten 4 Heimspielen geschossen. Bumm. Also dann geht Blau-Weiß-Linz ja schon noch als Favorit für mich in dieses Rennen. Wenngleich ich, also dieses Spiel wird seine eigenen Gesetze haben. Also das wird ganz vogelwild werden.
Einfach Nervenschlacht pur.
Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch so ein Last-Minute-Drama einfach wird.
Weiß nicht, wer von beiden da irgendwie stärkere Nerven hat. Weil gut, GRK kennt es eher jetzt vom Aufstieg, dass sie da natürlich Nerven beweisen mussten. Blau-Weiß hat letztes Jahr zumindest in der Bundesliga ja sehr schnell nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Also die sind das jetzt auch nicht wirklich gewohnt. Also für beide, glaube ich, eine neue Situation.
Martin 1902 will wissen, kommt nun die Rache für Dornbirn? Aber ist es
ja,
eine Rache
passt halt nicht ganz, weil der GRK hat es halt selbst verbockt gegen Dornbirn auf der Birkenwiese und Blau-Weiß-Linz hat den Fehler halt einfach ausgenutzt. Von daher will ich mal sagen jetzt nein, weil es für mich nicht ganz passt.
Ja, also das Wort Rache, finde ich, passt auch nicht dazu irgendwie.
Wir gehen nochmal in eine letzte kurze Pause und dann gibt es unser finales Finale mit Falk Anser Konferenz. Bis gleich.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so einen Hals die ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was die uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand...
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Wir sind zurück mit Falk Anser Konferenz, wo eure Fragen im Fokus stehen. Und zunächst steht einmal die Frage von In-Game Time Show im Fokus. Wobei, er schreibt selbst, weniger eine Frage als mehr eine Bitte. Könnt ihr eine Vorschau auf das Duell Blau-Weiß-Linz-GRK geben? Statistiken, Spielideen, Heim- bzw. Auswärtsstärken, Unterschiedsspieler etc. Und am Ende eine Auswertung geben, wer wahrscheinlicher oben bleiben wird.
Ja, der Hannes hat gesagt, er mag das gern machen, oder?
Ja, der Hannes macht das entweder hier auf YouTube oder auf unserem Insta-Kanal Anser-Konferenz. Am besten beides abonnieren bzw. beiden folgen, dann kriegt ihr es mit, wenn der Hannes da seine Analyse abgibt.
Macht er das alleine oder wie?
Du kannst gerne mitmachen.
Also, schauen wir mal, wie viel Zeit ich in der Woche habe, aber es klingt eigentlich schon sehr interessant.
Das stimmt.
Nächste Frage, und das ist wirklich eine Frage und eine sehr schwierige. Der Hödel Marcel möchte wissen, auf welches Derby kann man in der nächsten Saison am ehesten verzichten? Das Linzer Derby oder das Grazer Derby?
Das ist, finde ich, wirklich eine schwierige Frage, weil beide Derbys prinzipiell schon sehr geil sind, beide auch live verfolgen dürfen in dieser Saison. Persönlich bin ich großer Fan vom Grazer Derby, lieb's, wie die Stimmung in dieser Stadt dann, also in der ganzen Stadt, was da los ist, von Sturmfans und GRK-Seite. Aber das Linzer Derby ist, lässt sich da nicht viel nehmen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Grazer Derby behalten, Linzer Derby canceln.
Okay.
Gut, ich habe jetzt den Zufallsgenerator mal reingehört im Internet, weil mir die Frage wirklich Kopfweh bereitet. Es ist rausgekommen Graz.
Was, Graz behalten oder
verzichten? Nee, also das Verzichten. Die Frage war ja Verzichten.
Ja, ja, ja. Graz hat aber Verzichten.
Ja. Okay. Laut Zufallsgenerator, sorry. Aber da,
ja, das ist sehr gut. Dann stehen wir bei 1-1 beim Unentschieden und dann belassen wir es dabei.
Vielleicht du, haben wir, du musst die Entscheidung.
Nein, ich möchte nicht entscheiden. Vielleicht haben wir nächste Saison ja ein Wölfe-Derby. Hm?
Die St. Pöltener?
Ja, könnte sein. Ja, ein Niederösterreich-Derby wird es mal nicht geben.
Mhm.
Ja.
Ja.
Wölfe-Derby wäre möglich.
Cool. Abschließende Frage: Wir lesen da alles eigentlich nur von vom Sheet vom Hannes ab. danke, Hannes, dafür. Sie steht nochmal hier: Abschließende Frage von Michi Russ. War's das? Ja, das war's. Ciao.
Tschüss, Papa.
Servus, Papa.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt...
Aus.
Ende.